Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin.
To know war is to know that there is still madness.
I don't think we've even seen the tip of the iceberg.
I am fighting for my future.
We are fortunate to be alive at this moment in history.
Nun, diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
Langzeitläufer.
120 Jahre in 120 Folgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Langzeitläufer. Langzeitläufer ist ein Geschichtspodcast, gewissermaßen eine Zeitreise, die sich durchs 20. und 21. Jahrhundert streckt und angefangen hat alles mit dem Jahr 1910, vor 2 Jahren. Und dauern wird dieser Podcast insgesamt 10 Jahre und behandelt dabei die Zeit von 1910 bis 2030. Also auch die Zeit, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie so verlaufen wird. Diese Folge hier dreht sich ums Jahr 1932, um die wichtigsten politischen Ereignisse, um Ereignisse aus Kunst, Kultur, Alltag, Design, Wissenschaft. Also alles, was in einem Jahr so zusammenkommt, wird immer mal wieder stichprobenartig rausgegriffen und daraus entsteht so ein Prisma des jeweiligen Jahres, also als würde man durch so ein Kaleidoskop schauen und so durch die herausgegriffenen Stücke einen Eindruck von dem Jahr bekommen. Und ganz am Ende gibt es auch immer noch eine Biografie einer Persönlichkeit, deren Leben entweder sehr stark mit den Themen, den großen Themen oder auch kleinen Themen des 20. Jahrhunderts verknüpft ist oder auch einfach jemand, den ich sehr interessant fand und von dem oder der Person, ich denke, dass das auch für andere interessant sein könnte, vor allem für die Menschen, von denen ich schon weiß, dass sie den Podcast hören. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt. Ich würde gern wissen, wer diesen Podcast so hört. Deshalb freue ich mich sehr über Zuschriften über podcast@laura-rosenkranz.com oder auch über den Instagram-Account, den es jetzt seit ein paar Wochen gibt. Also ich habe mir da auch so ein Konzept ausgedacht, dass man auch in diesem Instagram-Account dann so durch dieses Jahrhundert reist. Wenn ihr einen Account habt, schaut doch einfach mal rein. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir folgt und deshalb erzähle ich das, wenn ihr mir auch Nachrichten schreibt oder Kommentare. Ja, also wie gesagt, schaut da gerne mal drauf und je mehr ich weiß, wer hier eigentlich zuhört, desto mehr und desto besser kann ich das Format auch weiterentwickeln. Also wer jetzt schon eine Weile dabei ist, weiß, es hat sich schon ziemlich entwickelt und es soll auch beweglich bleiben. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, freue ich mich über Bewertungen beim Portal eurer Wahl und auch nach wie vor über finanzielle Unterstützung. Wie das funktioniert, ist aktuell vor allem per PayPal-Link paypal.me/langzeit. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Ich habe mir sagen lassen, auf manchen Portalen sind die Shownotes so nicht zu sehen. Das hängt immer von den Einstellungen des jeweiligen Portals ab. Auf jeden Fall, über diesen Link funktioniert das. Und ab nächsten Monat werde ich auch Abonnements anbieten per Steady. Da könnt ihr dann Mitgliedschaften abschließen. Da wird es dann auch einige Vorteile geben für alle, die Lust haben, als Mitglieder den Podcast zu unterstützen. So viel dazu. Starten wir mal ins Jahr. Wie immer geht's los mit dem Weltgeschehen. Erstmal weltweit nochmal zur Erinnerung oder falls ihr jetzt gerade nur diese Folge hört. Es gab eine ganz furchtbare Finanzkrise Ende der 20er, die hält jetzt auch immer noch die Welt im Atem. Vor allem in Großbritannien und Deutschland liegt die Arbeitslosigkeit auf Rekordniveau. Und in Deutschland ist tatsächlich circa 1/3 der erwerbstätigen Bevölkerung, das sind 6 Millionen Menschen, arbeitslos und ohne jede soziale Sicherheit. Und wie gesagt, das ist weltweit ein Problem. Eigentlich gibt es kaum ein Land, das nicht betroffen ist, wenn auch mehr oder weniger stark. Aber es gibt sehr viele Menschen, die in dieser Zeit nicht genug zum Leben haben. Und auch reihenweise Existenzen, die daran zerbrechen. Ja, ansonsten bewegen wir uns mal von Westen nach Osten und schauen mal in die USA. Franklin Roosevelt wird als Kandidat der Demokratischen Partei gewählt, als Präsident der USA. Und auch das hat ein wenig mit der Finanzkrise zu tun. Roosevelt verspricht Mitgefühl für den kleinen Mann, für diejenigen, die wirklich kämpfen in dieser Zeit. Und was er verspricht, ist sein sogenannter New Deal. Also er verspricht eine gerechtere Verteilung der Chancen und das funktioniert. Also er wird mit einem Stimmenvorsprung von 7 Millionen belohnt für das Versprechen, die Krise ebenso entschieden zu bekämpfen wie eine militärische Invasion. Und im Detail sah dieser New Deal so aus, dass er Regeln einführen wollte oder auch eingeführt hat, die ruinösen Wettbewerb verhindern sollten, außerdem Mindestlöhne, Höchstarbeitszeiten, Verbot der Kinderarbeit und Recht auf freie Tarifverhandlungen. Der New Deal brachte auf jeden Fall der männlichen, weißen Mittel- und Unterschicht Verbesserungen, was schon mal etwas war, aber natürlich eben nicht gerechte Chancen für wirklich alle Bürgerinnen und Bürger der USA bedeutete. Aber mal abgesehen davon, dass es aufgrund der nach wie vor sehr verbreiteten Diskriminierung verschiedener Bevölkerungsgruppen der New Deal mehr als alles andere einen psychologischen Effekt hatte oder aus psychologischer Sicht wichtig war, weil nämlich zumindest eine Stabilisierung und Verbesserung der Verhältnisse in Aussicht gestellt wurde. Also es wurde in Aussicht gestellt, dieses liberal-kapitalistische System nochmal zu reformieren. Und die Erzählung, die sich daraus ergab, war, eigentlich ist das schon alles richtig, diese Richtung, in die wir gehen. Sie braucht nur ein paar Anpassungen und dann läuft das alles wieder. Und diese Erzählung des New Deal hat erstmal Hoffnung geschenkt. Und man sagt, oder einige HistorikerInnen sehen das so, dass auf diese Weise die USA nicht so extrem zu autoritären oder totalitären Versuchungen tendierten, wie es in Europa und Asien der Fall war. Also, dass es die Leute erstmal beruhigt hat, die Botschaft, wir haben einen Plan, wir kriegen das wieder hin, wir machen das besser. Und dieses Vertrauen eben dazu geführt hat, dass die Leute nicht sich radikalisiert haben. Noch eine erfreuliche Entwicklung, politische Entwicklung in den USA. Erstmals trat 1932 mit Hattie Caraway eine Frau in den Senat ein. Sie ist die erste, die eine volle Wahlperiode dort verbleiben wird. Von hier aus springen wir mal ein ganzes Stück nach Deutschland in die späte Weimarer Republik. Erstmal außenpolitisch wird der Vertrag von Lausanne unterzeichnet. Damit enden die Reparationszahlungen Deutschlands an die Siegermächte mit einer Restschuld von 3 Milliarden Reichsmark. Und am Rande der Genfer Abrüstungskonferenz wird Deutschland gestattet, mit der Aufrüstung zahlreicher Staaten, unter anderem Frankreich, gleichzuziehen. Innenpolitisch ist es so richtig turbulent. Es ist das letzte Jahr der Weimarer Republik. Ein instabiles Kabinett jagt das nächste. Auf den Straßen haut man sich die Köpfe ein. Es ist eine hohe Kriminalität da. Und die Nazis pöbeln so richtig los. Gleichzeitig erlangen sie bei den Wahlen im Sommer 37,2% der Stimmen, werden die bei weitem größte Fraktion. Und somit ist es auch einigermaßen egal, dass das Kabinett Brüning vorher noch die SA und SS verboten hatte. Paul von Hindenburg ist Reichspräsident, eigentlich nur durch Unterstützung von Kräften, die eigentlich sonst niemals Hindenburg gewählt hätten, aber die sich nochmal zusammentun, um Hitler zu verhindern. Hindenburg unterstützt auf jeden Fall auch den Preußenschlag, der darin besteht, dass von Papen die damalige preußische Regierung und SPD-Regierung unter Otto Braun absetzt. Und tatsächlich hatte Papen die Idee eines neuen Staates. War kein Nationalsozialist. Es ging auch nicht um die Begünstigung der Nazis, sondern um die Schaffung einer autoritären Vorform der Monarchie. Also das langfristige Ziel Papens war die Wiederherstellung der Monarchie der Hohenzollern und der neue Staat sollte über Einzelinteressen stehen und für die wirtschaftliche Entwicklung die nötige Sicherheit, Ordnung und Ruhe schaffen. Brüning war am 30. Mai schon zurückgetreten, also vor den Wahlen dann im Sommer. Und Franz von Papen, also dieser Typ mit dem Staatsstreich, folgte ihm, wird aber auch im September durch einen Misstrauensantrag gestürzt. Und der Reichstag wird wieder mal aufgelöst. Es gibt Neuwahlen, bei denen auch die NSDAP erstmal wieder an Stimmen verliert. Aber das ist eigentlich nur eine kurze Momentaufnahme. Also vielleicht auch nochmal, um zu erklären, was die NSDAP so attraktiv gemacht hat zu der Zeit. Es war halt so die junge, hippe Partei mit den einfachen Lösungen für komplizierte Probleme. Und außerdem gab es ein ganz verworrenes und sich widersprechendes Programm. Und das wurde aber auch gar nicht so wahrgenommen. Also man konnte sich da super ranhängen. Also für jeden gab es irgendwie so einen Anknüpfungspunkt oder für fast jeden. Und ja, entsprechend mit diesem wüsten Durcheinander von Versprechungen und Programmpunkten hatte die Partei jetzt über 1 Million Mitglieder. Und sie will die Macht. Hitler hat sich auch im Februar schon mal die deutsche Staatsbürgerschaft gesichert, die für die Kandidatur zur Reichspräsidentenwahl unabdingbar ist. Also es gibt auf jeden Fall einen ganz klaren Plan. Und im Herbst treffen sich Hitler und Papen zum Gespräch bei Hindenburg. Dabei lehnt Hitler eine Ernennung zum Vizekanzler ab. Er will Reichskanzler werden. Und die Idee überhaupt bei diesen Gesprächen war, durch Einbindung der NSDAP in die Regierungsverantwortung die Radikalität der Partei zu entschärfen. Die Idee gibt es ja auch bis heute, so radikale, destruktive Kräfte einzubinden in Kontexte, in denen sie mitmachen dürfen, in denen sie auch mehr Verantwortung übernehmen. Wie sagt man, zu zähmen. Es klappt meistens eher schlecht als recht. Auf jeden Fall klappt es in dem Fall überhaupt nicht. Und tatsächlich gibt es auch große Bedenken dagegen, Hitler in die Regierung zu holen. Ab dem Jahresende wird immer stärker darüber diskutiert, Hitler zum Reichskanzler zu machen. Und der Reichspräsident bietet ihm die Kanzlerschaft an, wenn ihm die Zusammenstellung eines Kabinetts mit parlamentarischer Zustimmung gelingt. Einige Parteien machen aber deutlich, dass sie Hitler nicht unterstützen werden, unter anderem Zentrum und DNVP. Und darauf reagiert Hitler mit einem Schriftstück, in dem 20 führende Vertreter der deutschen Wirtschaft die Bildung eines vom Parlament unabhängigen Präsidialkabinetts unter Hitler befürworten. Hindenburg seinerseits lehnt ab. Er fürchtet eine Diktatur Hitlers. Und die Sache geht jetzt erstmal dieses Jahr so aus, dass Kurt von Schleicher ein neues Präsidialkabinett bildet, das mal wieder vor allem mit Notverordnung regieren muss. Ja, die meisten wissen eh schon, wie es 1933 weitergeht, aber greifen wir mal nicht vor. Was man auf jeden Fall jetzt auch schon zahlenmäßig ganz gut ablesen kann, ist, dass im Jahr 1932 66 Notverordnungen nur 5 vom Reichstag beschlossene Gesetze gegenüberstehen. Zum Vergleich 1930 gab es 5 Notverordnungen, während noch 98 Gesetze vom Reichstag beschlossen wurden. Also das zeigt, wie platt eigentlich diese Demokratie zu diesem Zeitpunkt schon war, also nicht mehr funktioniert hat. Und vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen zu den Zusammenstößen auf der Straße. Bei diesen Schlägereien und Ausschreitungen verschiedener politischer Gruppierungen kommen 100 Menschen ums Leben, mehr als 1000 werden verletzt. Also wenn man sich das heute vorstellen würde, ich glaube, zum Glück erscheint es nach wie vor unvorstellbar, dass wirklich 100 Menschen sterben bei politisch motivierten Ausschreitungen. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Anlass, sich dafür einzusetzen, dass es nie wieder so weit kommt. Weil wenn Verhältnisse schon so instabil sind, dann ist natürlich einer Diktatur Tür und Tor geöffnet. In Paris gibt es ein Attentat. Da wird der französische Staatspräsident Paul Doumé erschossen von einem russischen Arzt und Schriftsteller, Pavel Timofejewitsch Gogolow, der unter ziemlich starker Paranoia leidet seit dem Ersten Weltkrieg und sich für einen Diktator hält und der Meinung ist, er muss den französischen Staatspräsidenten erschießen, eigenhändig. Und ja, damals gab es auch noch die Guillotine in Frankreich, die wurde noch eingesetzt. Und dieser Pavel Gogolow endet tatsächlich unter der Guillotine. Also es gibt auch keine mildernden Umstände dafür, dass er offensichtlich nicht ganz bei Sinnen war. Nochmal kurz über den Ärmelkanal geschaut. 1931 gab es das Statut von Westminster, das die Idee des Commonwealth nochmal konsolidiert hat. Und jetzt folgen nochmal einige andere weitere Regelungen, unter anderem Zollvergünstigungen für die Staaten des Commonwealth. Indien gehört natürlich weiterhin nicht dazu. Im Gegenteil, in Indien wird Anfang des Jahres Gandhi mal wieder festgenommen, landet im Gefängnis und tritt im September in den Hungerstreik. In der Sowjetunion wütet weiter Stalins Terrorregime und, so am Rande nochmal eine Neuerung, werden Zwangsverbände für Künstler zur Durchsetzung des sowjetischen Realismus eingerichtet. Und außenpolitisch tut sich auch einiges. Finnland und die Sowjetunion unterzeichnen einen Nicht-Angriffspakt, in dem die UdSSR sich zur Respektierung der finnischen Grenzen verpflichtet und auch mit Benito Mussolini, dem italienischen Faschisten, gibt es einen Nicht-Angriffs- und Freundschaftsvertrag. Und auch mit Frankreich wird zumindest ein Nicht-Angriffspakt geschlossen. In Thailand beendet ein unblutiger Umsturz die absolutistische Monarchie in Siam, so heißt Thailand damals. Und der 10. Dezember, an dem 1932 die Verfassung in Kraft tritt, ist bis heute als Tag der Verfassung ein gesetzlicher Feiertag. Nochmal kurz nach Mittelost geschaut. Das Königreich Saudi-Arabien wird gegründet und Bin Saud zum König ausgerufen. Und der Irak wird unabhängig von Großbritannien. In Ostasien braut sich auch was zusammen, was die nächsten Jahre bedeutsam wird für das Verhältnis zwischen Japan und China, vor allem der nächsten 10 Jahre, mit denen wir uns im Podcast beschäftigen, aber eigentlich auch bis heute noch weiter wirkt, der Überfall Japans auf die Mandschurei. Also die Japaner überfallen die Chinesen und in der damaligen Mandschurei wird jetzt der Marionettenstaat Mandschuko eingerichtet, der zwar nach außen von sogar dem letzten chinesischen Kaiser geführt wird, aber eigentlich komplett von Japan regiert wird. Dieser Kaiser Puyi war ja auch schon ein paar Mal Thema im Podcast und sehr bekannt ist der Film Der letzte Kaiser von Bernardo Bertolucci. Und weniger bekannt, ziemlich sicher, ist ein Film von einer japanischen Regisseurin, eine der ersten japanischen Regisseurinnen, die 1960 ein paar Filme verwirklicht hat, vor allem über historische Ereignisse, und die Autobiografie von Sagahiro verfilmt hat. Das war die Frau des Bruders von Puyi, also des Bruders des letzten Kaisers von China. Den Film habe ich eigentlich durch Zufall mal im Arsenal gesehen. Das ist ein Kino in Berlin, was ich auch sehr empfehlen kann für alte Filme. Also die graben immer ein sehr schönes Programm aus Filmen, die man so sonst nicht sehen würde, falls ihr mal in Berlin seid oder eh in Berlin lebt. Und auf jeden Fall heißt der Film Ruten no Ohi. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Auf Deutsch die umherwandernde Prinzessin. Und in der Art, wie der Film Geschichte erzählt, aber auch schönt oder verändert, ist eigentlich eine ganz eigene Wahrheit. Also in der Art, wie nicht akkurat erzählt wird, beziehungsweise wie das nicht akkurate Erzählen von Geschichte ja sowieso immer funktioniert, weil es immer perspektivisch verzerrt ist, erkennt man schon auch ganz schön viel, weil aus der Perspektive dessen, was dann in den 60ern da gesagt werden durfte und nicht dann auch nochmal verständlich wird, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber das ist jetzt natürlich super abstrakt. Auf jeden Fall würde ich das deshalb auch mal hier zumachen, aber sehr, sehr empfohlen. Ich packe auch nochmal einen Link zu dem Film in die Shownotes. Und damit nochmal zum Abschluss nach Australien und Ozeanien. In Australien herrscht ein etwas ungleicher Kampf, der auch einigermaßen unerwartet ausgeht. Und zwar kämpfen dort Menschen gegen Vögel. Es toben nämlich die sogenannten Emu-Kriege. Und der Hintergrund ist, dass die eigentlich sehr niedlichen, sehr großen Vögel mit den wuscheligen Federn dort auf den Feldern von ehemaligen Soldaten, von Kriegsveteranen ihr Unwesen treiben, also nach Essen suchen und die verwüsten. Und dass diese verzweifelten Kriegsveteranen die Armee beziehungsweise die Regierung um Hilfe gebeten haben und die Armee geschickt hat. Und so bekriegen sich da Soldaten und Vögel, was auch noch mal skurriler ist, weil ja der Emu auch das Wappentier Australiens ist. Vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Hintergrund. Diese Kriegsveteranen waren deshalb alle Bauern geworden, weil nämlich die Regierung extra für die Veteranen, damit die eine neue Existenz aufbauen konnten, eine Menge Land gekauft hat. Und das Vorhaben wollte einfach nicht gelingen. Also es gab zu wenig Subventionen. Dann kam eine Kaninchen-Invasion, die Wirtschaftskrise hat es auch nicht besser gemacht. Es gab einfach auch einen Materialmangel. Also es fehlten Schutzzäune, sodass die Tiere auch einfach ungehindert reinkommen konnten. Dazu kam noch, dass durch die Trockenheit im Landesinneren die Emus immer weiter in Küstennähe vorgedrungen sind, wo eben diese Felder lagen. Am Ende kam es eben zum Einsatz von Soldaten gegen die Vögel. Und das Unangenehme für die australische Armee war, dass sie den Vögeln einfach nicht beikommen konnten. Also es gab nur sehr wenige Opfer unter den Vögeln. Also sie wurden einfach nicht erwischt, weil sie so wendig waren und auch irgendwie in dem puscheligen Gefieder die Kugeln sich nicht fingen so richtig. Und ja, weil so ein Krieg, so ein aussichtsloser Krieg gegen das Wappentier Australiens auch irgendwie doof aussah von außen, beendete die Regierung schließlich diesen Krieg. Und ja, auch wenn sich diese Geschichte ein bisschen lustig anhört, war es für die Farmer natürlich nicht so lustig. So, und jetzt wirklich zum Schluss eine Nachricht von dem kleinsten Inselstaat der Welt, nämlich der Inselrepublik Nauru. Und da gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Feiertag, nämlich den Angam Day. Und der Hintergrund war, dass dieser kleine Inselstaat immer darum kämpfte, nicht auszusterben. Und es kam zweimal vor, dass die Bevölkerung von Nauru unter 1500 Bewohner fiel. Also das Volk drohte auszusterben. Und beide Male wuchs dann die Bevölkerungszahl doch wieder an. Und dieser Feiertag, der Angam Day, bezeichnet den Tag, an dem der 1500. nauruische Einwohner geboren wurde. Und der erste Angam war eben 1932, der zweite folgte dann 1949. Das wär's mit der Weltpolitik, damit zu den Geschichten des Jahres. Geschichten aus Wissenschaft und Technik, Kunst und Kultur, Alltag und Pop. Und angefangen mal mit einem Gesellschaftsthema, würde ich es nennen. Und zwar gehen wir noch mal kurz in die Weimarer Republik, in die ausgehende. Da gibt es in Zusammenhang mit besagtem Preußenschlag das sogenannte Zwickelverbot, was immerhin in der angespannten politischen Lage noch mal kurz für Heiterkeit sorgt. Es ist nämlich so, dass das in Preußen jetzt eingesetzte Ministerium unter dem Herrn Franz Bracht der Meinung ist, dass Frauen, Männer eigentlich auch, aber vor allem Frauen nicht so viel Haut zeigen sollten beim Baden. Und dazu nehmen sie mehrere Anläufe, um klarzumachen, was sie nicht wollen am Strand. Und vielleicht mal einen Auszug dazu aus der dann verabschiedeten Verordnung. Das öffentliche Nacktbaden ist untersagt. Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt unter den Armen fest anliegt, sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen. Also man möchte nichts von dem Bereich unter den Achselhöhlen sehen, warum auch immer. Nicht so viel vom Rücken und im Schritt muss es nochmal verstärkt sein durch den sogenannten Zwickel. Und das gilt dann auch für die Männer. Also so ein Zwickel ist einfach nochmal so eine extra Schicht, so dass da auch nichts sich abzeichnet beim Baden. Ja, und die Presse machte sich sehr lustig über diesen Zwickelerlass, weil so ganz verklemmt war man ja eigentlich nicht mehr. Man hatte gerade die 20er hinter sich und das passte eigentlich nicht mehr so in den Zeitgeist. Auf jeden Fall gab es da einen großen Kontrast zwischen alter Welt und neuer Welt. Und bis heute gilt dieser Erlass als Symbol für das unangemessene Eingreifen des Staates in persönliche Angelegenheiten. Und seltsamerweise hat der nationalsozialistische Film, beziehungsweise ein Film, der halt dann 38 in Nazi-Deutschland entstand, Die Umwege des schönen Karl mit Heinz Rühmann, das so dargestellt, dass dieser Zwickelerlass Sinnbild für die kleinkarierte Parteipolitik der Weimarer Republik war. Und das ist natürlich Quatsch, weil natürlich die Kollegen, die mit dem Preußenschlag an die Macht kamen, eben keine Repräsentanten der Weimarer Demokratie waren. In der Wissenschaft gibt es weiterhin einige Fortschritte. Das erste Positron wird entdeckt durch Carl David Anderson und die Zeitschrift Nature veröffentlicht einen Artikel von James Chadwick, in dem die Existenz des Neutrons beschrieben wird. In der Kunst kommen auch in diesem Jahr einige berühmte Bilder zustande. Also Namen, die sicher viele kennen, sind René Magritte, der für diese mysteriösen, surrealistischen Bilder mit meistens viel Himmel und viel Meer bekannt ist. Charles Scheeler, der viel Industrie malt, also auch ein bisschen an Hopper erinnert, der auch in dieser Zeit sich schon einen Namen gemacht hat. Frida Kahlo, Picasso natürlich, Stuart Davis. Und weniger bekannt, aber wirklich bemerkenswert ist auch Amrita Shergill, die als Wegbereiterin der modernen indischen Kunst gilt, oder auch der argentinische Künstler Xul Solar und der in der Sowjetunion tätige Alexander Samokalov. Ein Werk aus diesem Jahr, ein Kunstwerk, fand ich besonders einprägsam, und zwar von John Hartfield, eine Fotomontage. Der Titel ist Adolf der Übermensch schluckt Gold und redet Blech. Ich packe das Bild natürlich in die Shownotes, sodass ihr euch das mal anschauen könnt. Ich werde es auf jeden Fall auch bei Instagram mal mit reinpacken. Zu sehen, um es mal kurz zu beschreiben, zu sehen ist Hitler, wie er halt so eine seiner Reden hält. Und sein Körper ist wie bei einer Röntgenaufnahme durchleuchtet, aber seine Wirbelsäule besteht aus Geld. Also so ein Geldturm. Und anstatt eines Herzens hat er ein Hakenkreuz. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu Hartfield. Der gilt als der Vater der politischen Fotomontage, also soll tatsächlich die ersten Fotomontagen gemacht haben. Und ist auch Kommunist, war Teil der Dada-Bewegung und natürlich insofern komplett persona non grata für die Nazis. Und die brechen dann auch 1933 in seine Wohnung ein. Und was dann passierte, ist eigentlich fast schon so eine Handlung für einen Stummfilm oder für einen Film von Fritz Lang. Also die SS bricht bei ihm ein, er entkommt durchs Fenster, springt in eine Mülltonne und wandert über die Sudeten bis nach Tschechien. Und was man auch erstmal schaffen muss, er war auf Platz 5 der meistgesuchten Menschen der Gestapo. Und die Gestapo hat echt viele Menschen gesucht, weil den Nazis ja irgendwie so fast gar keiner passte. Es ist wahrscheinlich schon eine Auszeichnung, da auf Platz 5 zu landen. Also wie gesagt, sehr interessanter Künstler und das Bild könnt ihr euch ja auch dann angucken. Verhaftet nicht aus politischen Gründen, sondern wegen Kunstfälschungen im großen Stil wurde Otto Wacker. Das war ein eigentlich recht anerkannter Kunsthändler, der sich einen Namen gemacht hatte, nachdem er vorher in wirklich allen Berufen, die er versucht hatte, gescheitert war. Es flog dann aber leider auf, dass er mehrere Van Gogh-Werke gefälscht und als Originale verkauft hatte. Und dafür wandert er 1,5 Jahre ins Gefängnis. Mich hat das sehr an Beltracchi erinnert, also der sehr begnadete Kunstfälscher, der ja auch Bilder verkauft hat, die für echt gehalten wurden, die er aber nur im Stil der jeweiligen Künstler gemalt hatte. Und der inzwischen selbst als Künstler gilt, weil das muss man ja auch erstmal schaffen, die Stile anderer Künstler so gut zu verstehen und zu beherrschen, dass man glaubhaft neue Bilder malt in dem jeweiligen Stil. Ja, da gibt es auch eine ganz gute Doku. Und wenn man sich für Kunst interessiert, ist die auf jeden Fall super sehenswert. Also über Beltracchi. Ich weiß nicht, ob es eine Doku über Otto Wacker gibt. Nochmal aus der Geschichte der Kunstfälschung. Es gibt neuen Wirbel um die Mona Lisa. Also wir erinnern uns an den Raub der Mona Lisa im Jahr 1911, als ein Italiener mit der Gioconda unterm Arm aus dem Louvre spaziert ist, was damals noch ohne Probleme möglich war, wenn man Bilder abhängen konnte. Hört euch die ganze Geschichte auch gerne nochmal an in der Folge zum Jahr 1911, wenn ihr es genau wissen wollt. Und jetzt im Jahr 1932 behauptet ein Artikel in der Saturday Evening Post, der Raub der Mona Lisa sei von einem Kunstfälscher geplant worden. Und dieser Kunstfälscher Yves Chaudron ist aber wiederum vermutlich Produkt einer Fälschung. Und zwar wird angenommen, dass der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, Karl Decker, diesen Yves Chaudron erfunden hat. Also eigentlich eher so ein Relotius-Move. Es bleibt dabei, dass der wahre Schuldige vermutlich einfach dieser Vincenzo Perugia war, der Italiener, der die Mona Lisa aus dem Louvre getragen hat. Und der war wohl der Meinung, das Bild nach Italien gehört und nicht nach Paris. Die Futuristen sind weiterhin begeistert dabei, ihre Küche weiterzuentwickeln, ihre futuristische Küche, von der ich jetzt schon seit 2 Folgen rede. Und die sich fast schon so als Faden durch den Podcast zieht bisher. Und zwar gibt es in diesem Jahr mal wieder eine dieser unsäglichen Kolonialausstellungen, wo in Anführungsstrichen das Leben der Wilden gezeigt wird. Eine ziemlich befremdliche Angelegenheit, diese Kolonialausstellung. Auf jeden Fall anlässlich dieser Ausstellung wird das große futuristische Bankett in Paris veranstaltet, so genannt. Und dazu hat der futuristische Architekt Fiorini einen spektakulären Pavillon gestaltet. Und in diesem Pavillon wird ein italienisches Restaurant betrieben, mitten in der Ausstellung. Das ist nicht so ein kleiner Pavillon, sondern ein wirklich großer Saal mit über 100 traditionell weiß gedeckten Tischen. Der Maler Prampolini, der futuristische Maler, hat den Raum mit 8 aufwendig dekorierten Paneelen eingerichtet. Die Idee war, dem Lokal, Zitat, eine afrikanische und zugleich mechanische Atmosphäre zu geben, die glänzend den Willen ausdrückte, die kolonialen Motive einer modernen und futuristischen Empfindung gemäß zu deuten. Zitat Ende. Und zwischen den Gerichten sind Tanz-, Gesangs- und Musikeinlagen vorgesehen. Und den Schluss bilden Duftstoffeinsätze, Poligetränke und Geräusche und Lieder aus Italien. Eingeladen ist so alles, was Rang und Namen hat in Paris, also Regierungsvertreter, Politiker, Rechtsanwälte, Mediziner, Kunstkritiker, Innen und Adlige. Also eine ziemlich elitäre Veranstaltung auch. Und tatsächlich gibt es sogar einen Auftritt von Josephine Baker. Und was daran natürlich super skurril ist, ist, dass Josephine Baker ja für selbstbestimmte Weiblichkeit steht, so als Ikone einer demokratischen Massenkultur gilt und eigentlich so als der Mensch, der sie ist, als die Künstlerin, die sie ist, überhaupt nicht zu den frauenfeindlichen und faschistischen, virilen, heute würde man sagen toxisch-männlichen, Einstellung der Futuristen passt, die sie ja auch haben. Daran schienen sich die Futuristen aber erstmal nicht zu stören, an diesem Kontrast. Im Gegenteil war es wohl sogar so, dass angesichts der großartigen Darbietung von Baker die Leute erst so richtig in Fahrt kamen und dann auch Lust bekamen, sich auf dieses wilde kulinarische Erlebnis einzulassen. Vom sinnlichen Erleben aber ein bisschen minimalistischer und weniger abgefahren und natürlich auch weniger politisch fragwürdig sind die Ideen des finnischen Designers Alvar Aalto. Der entwirft nämlich eine völlig neue Form von Möbeln. Die schaut ihr euch am besten auch an über einen Link in den Shownotes, weil wahrscheinlich, wenn ich das jetzt beschreibe, das nicht so ganz vom inneren Auge auftaucht. Es sei denn, ihr kennt die sogenannten Palmio-Stühle schon. Ich glaube, IKEA hat sich auf jeden Fall inspirieren lassen, also diese sehr bekannten Sessel, die vor allem in den 90ern wirklich in jedem Wohnzimmer standen, 90er, 2000er vielleicht noch eher. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt eine gebogene Platte und daraus, oder eigentlich nicht Platte, aber so ein einzelnes Holzteil, was sich biegt in so einen sehr bequemen Liegestuhl. Und dazu hat er Birkenholz verwendet, was von Natur aus ein bisschen feucht ist und sich deshalb gut gewellt hat. Und die Idee ist ihm gekommen bei der Gestaltung eines Sanatoriums. Die Idee war, dass diese Stühle durch ihr Design zur Heilung beitragen sollten.
Damit zum Filmgeschehen des Jahres. Bevor die Nazis die reiche Kulturlandschaft Deutschlands ersticken, im weiteren Verlauf der 30er, kommt jetzt nochmal ein Film raus, auch unter der Mitwirkung von Bert Brecht, der richtig für Aufruhr sorgt. Und zwar Coole Wampe oder Wem gehört die Welt? An dem Drehbuch hat Bert Brecht mitgearbeitet, zusammen mit einem Schriftsteller, den man heute wahrscheinlich nicht mehr so kennt, Ernst Ottwald, und dem Regisseur des Films, Slatan Dudov. Und die männliche Hauptrolle wurde von Ernst Busch gegeben. In den Vereinigten Staaten hat der Film Scarface seine Uraufführung. Da geht es um das Leben von Al Capone. Ist heute ein Klassiker des Genres und wird ja auch nicht der einzige Film über die amerikanischen Mafia-Vereinigungen bleiben. Und außerdem erscheint Tarzan, der Affenmensch, worin der Olympiasieger Johnny Weissmuller zum ersten Mal Tarzan spielt. Ansonsten finden die Filmfestspiele von Venedig in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Und abschließend habe ich mir nochmal eine kurze Geschichte rausgesucht, wieder auf dem Grat zwischen Politik und Film. Und zwar das blaue Licht, was Leni Riefenstahl zugeschrieben wird und eigentlich aber von Bela Balázs umgesetzt wurde. Also Bela Balázs hat die Regie geführt. Sehr bekannter Filmtheoretiker auch. Wir hatten ja auch schon mal Texte von ihm im Podcast. Also von seinem Text Der Geist des Films war ja in der Folge zum Jahr 1931 schon mal die Rede. Und Bela Balázs führte also Regie in einem Film, der tatsächlich auch von Leni Riefenstahl erdacht wurde, insofern als dass sie das Drehbuch geschrieben hatte. Und in dem sie auch die Hauptrolle spielte. Das Interessante ist, dass Leni Riefenstahl sich einige Jahre zuvor erfolglos um die Rolle im Blauen Engel beworben hatte, für die Marlene Dietrich später weltberühmt wurde und das bis heute ist. Die Rolle hat sie nicht bekommen. Das hat vermutlich ziemlich an ihrem Ego gekratzt. Auf jeden Fall ist es ganz witzig, weil in der Blaue Engel gibt es ja diesen bekannten Song, wo es heißt, Männer umschwirren mich wie Motten das Licht und wenn sie verbrennen, dafür kann ich nicht. Und dieser Film, das blaue Licht, dreht sich um einen geheimnisvollen, blau leuchtenden Kristall, an dem sich ein junger Mann nach dem anderen die Zähne ausbeißt. Also der ist oben auf so einem Berg und die jungen Männer, die versuchen, an diesen Kristall zu kommen, sterben reihenweise. Und Leni Riefenstahl spielt eine Hexe, die als einzige Zugang zu diesem blauen Licht hat, zu diesem blauen Kristall. Und irgendwie hatte ich persönlich die Assoziation, dass sie da ihre unerfüllte Sehnsucht nach dem blauen Engel, also der blaue Engel zu sein, an dem sich die Jungs die Zähne ausbeißen, auch ein bisschen in dem Film verarbeitet hat. Kann sein, muss jetzt nicht sein. Aber was auf jeden Fall historisch belegt ist und was mich richtig wütend gemacht hat, als ich das gelesen habe, war, dass Ballasch 1933 dann sein Honorar für die Regieleistung bei Leni Riefenstahl eingefordert hat und Riefenstahl, die inzwischen auf sehr gutem Fuß mit Adolf Hitler und den Nazis stand, hat sich dann überlegt, dass sie eigentlich keine Lust hatte, Ballasch zu bezahlen, der ja zudem auch jüdisch war. Es gibt auch eine historische Quelle, die eindeutig belegt, wie sie damit umgegangen ist. Und zwar hat sie ihrem Nazi-Freund Julius Streicher auf einem Papier des Nazi-Treffs Hotel Kaiserhof in Berlin eine Vollmacht ausgestellt, die da lautete: Ich erteile Herrn Gauleiter Julius Streicher aus Nürnberg, Herausgeber des Stürmer, Vollmacht in Sachen der Forderung des Juden Bela Ballasch an mich, Leni Riefenstahl. Ja, und die Folge war, dass Ballasch leer ausging und außerdem Ballasch Name aus dem Vorspann des Films vollständig verschwand. Regie, Buch und Bildbearbeitung wurden jetzt fälschlicherweise nur Riefenstahl zugesprochen. Also Ballasch, der sie mentoriert hatte, der ihre Ideen umgesetzt hat und zwar wirklich gekonnt. Also dafür lohnt sich der Film tatsächlich auch. Also es sind sehr interessante Einstellungen auf die Gesichter des Bergdorfs, um das sich die Handlung auch dreht. Zum Beispiel Ballasch wusste einfach, was er tat. Das wusste Riefenstahl zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut wie später. Und man kann davon ausgehen, dass sie auch einen großen handwerklichen Fortschritt gemacht hat durch diese Zusammenarbeit. Und entsprechend macht es einfach sehr wütend, wie sie mit Ballasch umgegangen ist, wie opportunistisch, wie falsch, wie ausbeuterisch. Vor allen Dingen auch, weil Riefenstahl ja später immer weit von sich gewiesen hat, irgendeiner Schuld bewusst zu sein. Also sie hat in einem Dokumentarfilm von 1993 gefragt, wo liegt denn meine Schuld? Sagen Sie mir doch das. Ich habe keine Atombomben geworfen, ich habe niemanden verleugnet. Wo liegt denn meine Schuld? Diese drei Wörter, ich habe niemanden verleugnet, neben dieser Geschichte, also ihres Umgangs mit Bela Ballasch, dazu muss ich, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Einzig offen bleibt aus meiner Sicht, ob sie die Lüge nur anderen oder auch sich selbst erzählt hat. Damit zur Literatur. Aus Frankreich kommt in diesem Jahr Die Reise bis ans Ende der Nacht von Céline. Und wenn man so Bücher mag, wo einfach mal über alles hergezogen wird, und wer es sehr mag, also schimpfenden AutorInnen zu folgen, ist da auf jeden Fall richtig. Das Buch ist ein Angriff auf den Militarismus, auf den Patriotismus und auf die Scheinheiligkeit des Groß- und Kleinbürgertums. Es ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass Céline als Arzt im Ersten Weltkrieg gedient hatte, unglaublich viel Leid und Elend miterlebt hat. Entsprechend kann man vielleicht auch die Frustration verstehen, die sich in dem Werk Bahn bricht. Also er hat auch eine sehr klare und direkte Ausdrucksweise für alles, was im Krieg geschehen ist. Also Dreck, Tod, Rotz und Blut, das liegt alles in diesem Buch und wirkt sehr lebendig und auch gleichzeitig poetisch. Also es ist keine leichte Lektüre, aber auf jeden Fall eine interessante. Von Wladimir Nabokov kommen gleich zwei Bücher raus, Gelächter im Dunkeln und Die Mutprobe. In ersterem geht es um eine Dreiecksbeziehung. Also da ist alles dabei, Liebe, Eifersucht, Betrug, Drama. Und was sehr berühmt ist, ist die Passage, in der der Ehemann, der blind ist, mit der Frau und ihrem Liebhaber in einem Haus wohnt. Und davon ausgeht, dass er mit seiner Frau eine Beziehung hat, aber eigentlich nur als Gast geduldet wird von dem eigentlichen Paar, nämlich seiner Frau und deren Liebhaber. Und deshalb hieß auch im Russischen das Buch Kamera Obscura. Unter anderem auch, weil Nabokov sich so einer Art filmischen Schreibweise bedient hat und auch gleichzeitig in der übertriebenen Dramatik die Handlung so damals üblicher Filmmelodramen parodierte. Und das zweite Buch, Die Mutprobe, war ein ganz einfacher Roman über seine Erfahrungen mit dem Immigrantenleben. Also wir erinnern uns, er hatte auch so einen Nansen-Pass als Flüchtiger aus Russland. Und ja, dieser Roman verarbeitet die Erfahrungen der Staatenlosigkeit und der Flucht aus Russland. Ein geschichtlich sehr interessantes Buch ist der Radetzky-Marsch von Josef Roth. Er beschreibt den Zerfall einer Familie unter der Monarchie in Österreich-Ungarn. Und da kommt auch raus, wie ihm persönlich die Ereignisse seiner Zeit als der Untergang einer ganzen Epoche erschienen. Also die langsame Entfaltung des Faschismus, entstehende Macht der Nationalsozialisten, das Scheitern der Habsburger Monarchie und das alles schlägt sich im Leben dieser Familie nieder. Also das große Historische wird mit dem ganz Individuellen verbunden. Ja, und ansonsten erscheint auch noch Kleiner Mann, was nun von Hans Fallada. Hierzu vielleicht einfach nur ein Zitat. Hans Fallada hat den Inhalt in einem Brief an seinen Verleger wie folgt zusammengefasst. Ehe und Wehe von Johannes Pinneberg. Angestellter verliert seine Stellung, bekommt eine Stellung, wird endgültig arbeitslos. Einer von 6 Millionen, ein Gar-Nichts und was der Gar-Nichts fühlt, denkt und erlebt. So, und das Buch des Jahres habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar ist das Brave New World von Aldous Huxley. Ich habe überlegt, ob ich das wirklich ausführlich besprechen sollte, weil das ein Buch ist, was wirklich viele gelesen haben. Und da war ich mir nicht sicher, ob das einen Mehrwert bietet, darüber zu reden. Andererseits habe ich das für die Sendung jetzt auch nochmal gelesen und fand es auch aus anderen Gründen interessant als das letzte Mal. Und mir ist aufgefallen, dass es auf jeden Fall ein Buch ist, was sich dazu eignet, häufiger gelesen zu werden, auch weil man unweigerlich immer wieder Parallelen zum Heute sucht. Also es ist im Grunde ein Science-Fiction-Roman. Und das Faszinierende und Erschreckende daran sind die Entwicklungen, die Huxley sich da teilweise einfach vorstellt, also die damals noch Fantasiegebilde sind und von denen heute vieles tatsächlich möglich ist. Ja, deshalb finde ich, passt es eigentlich super in den Podcast, weil es in den 30ern geschrieben wurde und man sich daran bis heute abarbeiten kann und viele der Entwicklungen, die aus der damaligen Zeit bis ins Heute reichen, eigentlich da drin wiederzufinden sind. Aber vielleicht auch für alle, die das tatsächlich noch nicht gelesen haben, auch doch nochmal eine Inhaltszusammenfassung. Wir sind in dem Buch im Jahr 2540 oder auch 632 AF, das heißt After Ford, nach Ford. Ford ist der Erdenker dieses Systems, das in dem Buch beschrieben wird. Es geht um einen Weltstaat und der wurde eben von einem Ford ins Leben gerufen. Und wenn man zurückrechnet, da hat sich im Jahr 1908 diese neue Zeit eingestellt. Also, es herrscht im Jahr 2540 ein globaler Weltstaat, in dem es nur glückliche Menschen gibt und Krankheiten und Alter beinahe komplett der Vergangenheit angehören. Was erstmal gut klingt, hat bei näherem Hinsehen einen aus heutiger Sicht, aus humanitärer Sicht inakzeptablen Preis. Also, um die soziale Stabilität zu garantieren, werden 90% der Bevölkerung schon vor ihrer Geburt durch Sauerstoffentzug oder Alkoholeinfluss vergiftet, damit ihre geistigen Fähigkeiten beschränkt bleiben. Also damit sie die Welt gar nicht so richtig wahrnehmen können. Und auch nach ihrer Geburt werden sie grausamst konditioniert. Also auch gleich am Anfang des Buches ist man in so einer Klinik und was den geringeren Kasten ausgetrieben wird, ist zum Beispiel auch der Genuss an Naturereignissen, weil man festgestellt hat, dass Leute, die die Natur genießen, ja gar nicht mehr so viel Lust haben zu konsumieren, also etwas zu kaufen. Und dieser Weltstaat ist sehr darauf ausgerichtet, dass man sehr viel konsumiert. Und deshalb werden den Kleinkindern und Babys der niederen Kasten Rosen gezeigt und gleichzeitig furchtbare Schmerzen zugefügt, so dass später dann eine ganz große Abneigung, ein ganz großer Ekel gegen Rosen besteht, zum Beispiel. Und ja, so wird eben das verstärkt, was man haben möchte als Eigenschaften in diesen manipulierten neuen Menschen und ausgelöscht, was man nicht haben möchte als Eigenschaften. Und das sorgt auch dafür, dass man so ziemlich am Anfang des Buches daran gehindert wird, sich dieser Utopie hinzugeben. Diese Babys übrigens auch, die konditioniert werden, haben gar keine Eltern. Also alle neuen Menschen kommen aus der Retorte. Also es ist sehr verpönt, Eltern zu sein. Und dieser Weltstaat ist dann also bevölkert von konditionierten Alphas, Betas, Gammas, Deltas und Epsilons, die alle aus dem gleichen, je nach Bedarf manipulierten Erbgut stammen. Ah, und was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, diese verschiedenen Kasten werden auch so konditioniert, dass sie keine Neidgefühle oder Begehrlichkeiten gegenüber den anderen Kasten entwickeln. Also Epsilons wollen gar keine Alphas sein und umgekehrt. Und abgesehen von den Alphas, Betas und teilweise auch Gammas muss von den Deltas und Epsilons schwerste Arbeit geleistet werden, dreckige Arbeit. Aber nach der Arbeit gibt's Drogen, das sogenannte Soma, was wahrscheinlich der Wirkung nach Heroin gleichkommt, aber ohne die Nebeneffekte. Also irgendwas zwischen MDMA und Heroin. Also man kommt in so einen schwebenden, liebevollen Zustand und hält die Welt eigentlich nur noch für gut. Und es gibt keinen Kater, es gibt keine großartigen Suchterscheinungen, keine Leberschäden oder sonst was. Und außerdem gibt's Unterhaltung, Konsum und daraus ergibt sich so ein Gefühl davon, dass alles doch genau richtig ist, wie man es erlebt. Also es gibt keine Erinnerung an die frühkindlichen Quälereien, sondern eigentlich nur die Arbeit und danach das endlose Vergnügen. Der Konsum, wie schon gesagt, ist das Allerwichtigste, also darauf wird man auch konditioniert. Vielleicht auch nochmal im Detail, wie diese Konditionierung unter anderem funktioniert, also nicht immer so drastisch, dass mit Schmerzen gearbeitet wird, sondern alle Kasten erhalten als Kinder so nächtliche Hörspiele, also wo immer wieder wiederholt wird, was man sich einprägen soll, was ins Unbewusste einsinken soll. Und bei allen ist das Ending is better than mending. Also es ist besser, etwas wegzuschmeißen, als es zu reparieren. Du sollst konsumieren, du sollst nicht nachhaltig sein. Also Nachhaltigkeit ist ganz böse in diesem Weltstaat. Was auch abgeschafft wurde, sind Bücher, Religion und Kunst. Also nicht nur der Naturgenuss, sondern auch alles andere, was nicht viel kostet und Vergnügen bringt, was nicht mit Konsum zu tun hat. Und ja, so leben die Leute in dieser schönen neuen Welt vor sich hin, die allerdings nicht bis in alle Ecken des Planeten reicht. Es gibt nämlich ein Reservat, das von sogenannten Wilden bevölkert wird. Und außerdem gibt es Inseln mit Querulanten, die sich aus schiefgegangenen Alpha-Konditionierungen vor allem entwickelt haben, die nicht in der schönen neuen Welt leben wollen. Und das ist auch dann das Spannungsfeld, was sich auftut, weil in dieser schönen neuen Welt gibt es keine Spannung, es gibt ja keine Antagonisten. Also wie gesagt, selbst wenn mal so ein Alpha auf komische Ideen kommt, dann kommt er einfach auf eine Insel. Und das wird alles so ein bisschen aufgeschüttelt, als zwei der Hauptcharaktere des Buchs, ein Alpha und eine Beta, einen Ausflug ins Reservat machen und dort auf einen Menschen treffen, der Sohn ist von einem Alpha und einer Beta. Es ist nämlich so, dass die ebenfalls einen Ausflug ins Reservat gemacht hatten, so knapp 20 Jahre vorher. Und dass die Beta-Frau verloren ging, außerdem die Verhütung nicht geklappt hat und sie schwanger wurde. Und also das ganz große Tabu, sie ein leibliches Kind geboren hat. Ja, auf jeden Fall, also in diesem sogenannten wilden Reservat gelten Regeln oder Gesetzmäßigkeiten, die einer anderen Zeit angehören, einem anderen Menschenzeitalter. Und der Alpha und die Beta, die in diesem Jahr 2540 diesen Ausflug gemacht haben, nehmen diesen Wilden und seine Mutter mit, weil sie der Meinung sind, dass sie ja eigentlich in die schöne neue Welt gehören. Und die Mutter, die eigentlich mal als Beta gezüchtet wurde, aber jetzt nicht mehr aussieht wie eine, sorgt für Ekel und Ablehnung in der schönen neuen Welt. Es ist nämlich auch so, dass alle, die in der schönen neuen Welt leben, nicht altern. Also man sieht nur Menschen, die maximal aussehen wie 25 und irgendwann mit 60 stirbt man dann halt, aber eben mit einem Körper, der aussieht wie 25. Und das wird erreicht durch sehr fortschrittliche Wissenschaft, die das Altern aufhält. nicht unbedingt das Sterben verhindert, aber das Altern aufhält. Unter anderem auch deshalb, weil ein einzelnes Menschenleben nichts gilt in diesem vermeintlich idealen Staat. Und was man aber eben auch nicht haben will, ist das, was man als hässlich versteht, weil man kann sich ja alles zurechtzüchten, wie man möchte. Und dann hat man sich eben entschieden, dass 25-Jährige schöner anzusehen sind als alternde Menschen. Also es haben alle eine super Figur, sehen super aus. Und dann kommt diese Linda, so heißt die Betta. Und ja, sie ist gealtert, sie ist übergewichtig, ihr fehlen Zähne, sie riecht nicht gut. Und deshalb wird sie auch gleich weggesperrt und unter Drogen gesetzt, also in einen ständigen Schwebezustand. Und daran merkt man dann auch, dass dieses Soma, also diese Droge, doch nicht so nebenwirkungsfrei ist, weil nämlich die Lebenszeit von Linda dadurch extrem verkürzt wird. Nach einer relativ kurzen Zeit dieses ständigen Drogenrauschs stirbt sie dann einfach. Und der Wilde, der seinerseits sehr gut aussieht, wahrscheinlich weil er aus den perfekt gezüchteten Genen vorgegangen ist, ist die Attraktion in der schönen neuen Welt und kommt aber letztlich nicht damit klar, dass seine Mutter stirbt. Also was die Bewohner der schönen Welt ja gar nicht kennen, ist, dass einem sehr viel an jemand anderem liegt. Also, dass man Liebeskummer hat oder dass man trauert, wenn jemand stirbt. Das sind alles Emotionen, die ausgerottet wurden gewissermaßen. Und das wird dann auch zum Problem, dass der Wilde über dem Tod seiner Mutter so eine Art Revolution anzettelt und massenweise Soma unter Angehörige niedrigerer Kasten wirft und eigentlich fast so einen Aufstand anzettelt. Und dann wird beschlossen, ihn eben auf so eine Insel zu verlagern. Hier würde ich auch mal die Handlung abbrechen, um nicht den Schluss zu verraten. Und einfach noch mal einen Auszug lesen. Und zwar ist der Auszug eine Stelle, die auch ungefähr an diesem Punkt in der Handlung stattfindet, als der Wilde eine Unterredung hat mit dem mächtigsten Weltherrscher überhaupt. Mustafa Mond heißt er in der Originalversion. In der deutschen Version von damals Mustafa Mannesmann, weil in der englischen Version die Machthaber der Gesellschaft alle Namen britischer Unternehmer hatten und in der deutschen Version wurden dann eben Namen deutscher Wirtschaftsvertreter genommen. Das war damals auch schon ein Name, den man kannte, Mannesmann. Und dieser Mustafa Mond unterhält sich in dieser Passage mit dem Wilden über die schöne neue Welt. Und ich glaube, wenn man diese Passage liest oder jetzt in diesem Fall hört, schon einen ganz guten Begriff von der Art, wie der Text auch funktioniert. In zivilisierten Ländern, sagte der Controller, können sie Mädchen haben, ohne um sie zu werben, und es gibt keine Fliegen oder Moskitos. Wir sind sie vor Jahrhunderten losgeworden. Der Wilde nickte stirnrunzelnd und zitierte Shakespeare. Whether this better in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. Aber sie tun nichts davon. Weder leiden sie, noch rebellieren sie. Sie schaffen einfach die Schleudern und Pfeile ab. Es ist zu einfach. Er schwieg plötzlich und dachte an seine Mutter. In ihrem Zimmer im 37. Stock hatte Linda in einem Meer aus singenden Lichtern gelegen, in Wolken einlullender Düfte, war darin geschwebt, fern von Zeit und Raum, fern dem Gefängnis ihrer Erinnerungen, ihrer Gewohnheiten, ihres gealterten und aufgeblähten Körpers. Was Sie brauchen, fuhr der Wilde fort, sind ein paar Tränen zur Abwechslung. Hier kostet nichts genug. 12,5 Millionen Dollar, hatte Henry Foster daraufhin protestiert. 12,5 Millionen, das sind die Kosten für ein neues Konditionierungszentrum. Keinen Cent weniger. Exposing what is mortal and unsure to all that fortune, death and danger dare, even for an eggshell, zitierte der Wilde wieder Shakespeare. Ist da nicht was dran? Fragte er und blickte zu Mustafa Mond hoch. Mal ganz abgesehen von Gott, obwohl natürlich Gott ein Grund dafür wäre. Ist nicht auch was Gutes darin, gefährlich zu leben? Da steckt sehr viel Gutes drin, erwiderte der Controller. Männer und Frauen müssen ihre Nebennieren von Zeit zu Zeit stimuliert bekommen. Was? Fragte der Wilde verständnislos. Es ist eine der Bedingungen für perfekte Gesundheit. Deshalb haben wir die SWL-Behandlung obligatorisch gemacht. SWL? Surrogat für wilde Leidenschaften. Regelmäßig einmal im Monat. Wir fluten das gesamte System mit Adrenalin. Es ist das vollständige physiologische Äquivalent von Angst und Wut. Die vitalisierende Wirkung des Mordes an Desdemona und des Ermordetwerdens durch Othello, nur ohne die Unannehmlichkeiten. Aber ich mag die Unannehmlichkeiten. Das tun wir nicht, sagte der Controller. Wir ziehen es vor, Dinge bequem zu machen. Aber ich will keinen Trost. Ich will Gott. Ich will Poesie. Ich will echte Gefahr. Ich will Freiheit. Ich will Güte. Ich will Sünde. Eigentlich, sagte Mustafa Mond, beanspruchen Sie das Recht, unglücklich zu sein. Also gut, sagte der Wilde trotzig, ich beanspruche das Recht, unglücklich zu sein. Ganz zu schweigen von dem Recht, alt und hässlich und impotent zu werden. Das Recht, Syphilis und Krebs zu haben. Das Recht, zu wenig zu essen zu haben. Das Recht, mies drauf zu sein. Das Recht, in ständiger Angst vor dem, was kommen könnte, sich vor dem Morgen zu fürchten. Das Recht, Typhus zu bekommen. Das Recht, von unaussprechlichen Schmerzen aller Art gequält zu sein. Langes Schweigen. Ich beanspruche sie alle, sagte der Wilde schließlich. Mustafa Mond zuckte mit den Schultern. Ja, das war der Textauszug. Ich habe den selbst übersetzt, dann ist das rechtlich auch ein bisschen einfacher. Und die Textauszüge von Shakespeare, also die Shakespeare-Zitate, habe ich einfach in der Originalversion jetzt vorgelesen. Und auch wer sie jetzt nicht verstanden hat, eigentlich sagen die Zitate nochmal das, was der Wilde danach auch wiederholt. Also das Spannende an der Szene ist, finde ich, auch die philosophische Ebene, dass eben drüber gesprochen wird, was menschliches Glück denn überhaupt bedeutet, ob Glück überhaupt die Abwesenheit von jedem Schmerz bedeuten würde oder ob Glück sich nicht viel eher aus dem Erfahren des Leids und dann eben entsprechend auch aus dem Erfahren des Gegenteils schöpfen lässt. Ganz alte Diskussionen und ja auch immer wieder interessant, die zu führen oder drüber nachzudenken. Und diese Frage liegt für mich auch in dem Buch. Und ich glaube, wenn man überhaupt dieses Buch als so eine Art politische Anleitung lesen möchte oder als Hilfsmittel über eine gute Gesellschaft nachzudenken, ist es, glaube ich, eher sich die Fragen, die da auch offen gelassen werden, die einfach nur gestellt werden, rauszunehmen. Eben diese Frage, was bedeutet menschliches Glück denn wirklich? Und was aber viel häufiger passiert, ist, dass Brave New World, also dass diese schöne neue Welt entweder als erschreckende Dystopie gesehen wird und dass man sagt, dahin dürfen wir niemals kommen. Oder, was mich übrigens auch total erschrocken hat, als ich das gehört habe in einem Podcast der BBC, den ich jetzt im Lauf der Recherche gehört habe, dass es wirklich Menschen gibt, die das für eine Utopie halten. Und trotzdem oder auch umso mehr fand ich das sehr spannend, mich in die Lage von jemandem zu setzen, der allen Ernstes meint, das wäre doch gar nicht schlecht, wenn wir das hätten. Und es fiel auch der Satz von diesem Menschen, der das für eine Utopie hält, ob nicht jede Ordnung besser ist als Chaos. Also dass auch diese durch extreme Entindividualisierung und auch eigentlich extreme Manipulation und auch Quälerei von Menschen, von Lebewesen erreichte Ordnung erstrebenswerter wäre als jede Unordnung. Also es gibt Menschen, die wirklich denken, dass so eine absolute Ordnung letztlich das Glück der Menschheit bedeuten würde. Also letztlich natürlich auch ein extrem totalitärer Staat, der hier beschrieben wird. Und das finde ich auch interessant, dass es weder linke Klischees noch rechte Klischees bedient. Also wir haben ja hier einen extrem kapitalistischen Konsumfetisch und eine extreme Freiheit. Also man kann die ganze Zeit mit Leuten Sex haben. Es gibt keine Krankheiten, die man sich dabei holen kann. Es wird nicht sozial sanktioniert. Also man kann sich komplett ausleben im Rahmen seiner eigenen Kaste und merkt die Beschränkungen der eigenen Freiheit auch gar nicht, weil man so konditioniert wurde, dass man eh nur das will, was man wollen soll. Und außerdem kann man sich kaufen, was man will. Man kann die ganze Zeit ins Kino gehen, man kann diese Drogen nehmen. Also es ist die totale kapitalistisch-hedonistische Freiheit, dieses totale Glücksversprechen, was ja auch in diesem kapitalistischen Versprechen steckt. Und andererseits ist es ein extrem totalitärer Staat. Also die Menschen werden nicht nur überwacht, sie werden mithilfe der Wissenschaft so produziert, konditioniert und letztlich weitergelenkt, dass die Stabilität des Staates auf gar keinen Fall bedroht wird. Also wie es wirklich noch nicht mal in den allerschlimmsten totalitären Systemen, Unrechtsstaaten überhaupt möglich war, glücklicherweise. Entsprechend stellt halt dieses Werk, Brave New World, vielleicht auch eher den Gedanken von Utopie überhaupt in Frage, ob es jetzt eine konservative, eine kapitalistische, eine kommunistische Utopie ist. Also wenn wir davon ausgehen, dass das Glück des Menschen nicht in der Abwesenheit von jedem Schmerz liegt, dann ist ja letztlich auch das Paradies nicht erstrebenswert. Und abgesehen von dieser Frage nach dem Glück und nach der Möglichkeit realistischer Utopie gibt es auch noch einen anderen Punkt, der mir schon beim ersten Lesen sehr stark im Kopf hängen geblieben ist. Und zwar, dass auch erzählt wird, dass man mal versucht hat, nur Alphas auf eine Insel zu schicken und zu schauen, was die für eine Gesellschaft bauen. Also nur hochgezüchtete Menschen mit hohem IQ, die hervorragend ausgebildet sind und dann auf einer Insel ihr Glück versuchen. Und da wird halt dann geschildert, dass das nur in Chaos ausgeartet ist, weil niemand arbeiten wollte, also weil niemand körperlich arbeiten wollte und ständig irgendwelche Gewerkschaften gegründet wurden und Streiks angezettelt wurden. Und darin steckt natürlich auch was Zynisches oder etwas den Zynismus Entlarvendes, solange es nicht genug Roboter gibt, die die Drecksarbeit erledigen, dass es Menschen braucht, die das sich gefallen lassen, unter schwierigsten Bedingungen Arbeit zu machen, die eigentlich niemand freiwillig machen würde. Und in der schönen neuen Welt wird das ja so gelöst, dass die Menschen, die dieses Schicksal trifft, von diesem Schicksal nichts wissen, weil sie dumm gehalten werden, also dumm gezüchtet werden schon und dann auch weiter, also unter Drogen gesetzt und so weiter, habe ich alles erzählt. Und das Beklemmende ist natürlich, dass wenn wir jetzt unsere Welt anschauen, wie sie ist, dass wir vor der Wahrheit stehen, dass wer nicht qua Geburt im richtigen Land auf die Welt gekommen ist oder in einem Elternhaus, was eine gewisse Bildung ermöglicht, was auch dafür sorgt, dass man nicht mit giftigen Substanzen in Berührung kommt oder dass man eben auch ordentlich gutes Essen bekommt, dass man sich das leisten kann, gut zu essen und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Fragen von Wohlstand, der sehr ungleich verteilt ist in Wohlstandsländern selbst, aber natürlich noch viel schlimmer in Ländern auf der Welt, wo die Armut wirklich extrem ausgeprägt ist und der Zynismus, der darin liegt. Und das steckt ja sicherlich auch hinter solchen Auffassung, dass sich das da um eine Utopie handle, dass dieser Wohlstand der einen einfach darauf beruht, dass andere Menschen letztlich um ihre Möglichkeit, sich als Menschen was aufzubauen, gebracht werden, also da gar nicht erst hinkommen. Und das ist natürlich auch eine große literarische Leistung, halt das so offenbar werden zu lassen, dass das eigentlich ja auch eine kollektive Lüge ist, irgendwie die über Jahrhunderte hinweg ja auch immer wieder erzählt wurde, dass Philosophen sich hingesetzt haben und über bessere Welten nachdachten, ohne wirklich eine Lösung dafür zu finden, wie ein gutes Leben für alle ökonomisch realisiert werden kann. Ja, was angesichts dessen vielleicht wirklich zu hoffen bleibt, ist, dass wir irgendwann so viel von Maschinen erledigen lassen, dass niemand mehr menschenunwürdige Arbeit machen muss. Aber das wäre wahrscheinlich tatsächlich die einzige Lösung. Und auf dem Weg dahin müssten halt so Drecksarbeiten fürstlich bezahlt werden, vielleicht noch besser als Politiker, also, um das wenigstens dann ordentlich zu entlohnen und so einen Ausgleich zu schaffen. Bewegen wir uns aber dann von hier aus mal zu meiner geliebten Rubrik um Leben und Tod. Und hier habe ich eine kleine Geschichte und eine große. Und zwar ist die kleine Geschichte die tragische Geschichte von einer Frau, die in diesem Jahr stirbt. Das ist Peg Entwistle, die mit nur 24 Jahren sich in den Tod stürzt. Und der Hintergrund ist, dass Peg Entwistle eine Schauspielerin ist. Eine hoffnungsvolle Schauspielerin, die in Hollywood ihr Glück sucht und aus ihrer Sicht gescheitert ist. Es klappt nicht so richtig mit den Castings und außerdem hat sie sich noch mit ihrem Ehemann zerstritten, der bereits ein Kind aus erster Ehe hatte. Und das war alles ein bisschen schwierig mit dieser Konstellation. Und so nimmt sie sich ihre Handtasche, hat einen Abschiedsbrief da reingelegt, steigt auf den Hollywood-Schriftzug auf den Hollywood Hills und stürzt sich von dem großen H. Am Fuß des großen Buchstaben H findet die Polizei ihre Leiche. Sie war damals auch der jüngste Star am Broadway tatsächlich, also hat wirklich früh aufgegeben. Und noch tragischer, einige Tage nach ihrem Tod lag ein Brief bei ihrem Briefkasten mit einem Angebot für eine Hauptrolle, und zwar eine Frau, die Selbstmord begeht. Die Geschichte ist mir natürlich im Kopf geblieben, deshalb wollte ich die kurz erzählen. Ausgesucht habe ich mir aber für Um Leben und Tod für heute Gerhard Richter. Und genau wie bei Brave New World dachte ich mir auch wieder, ach ja, Gerhard Richter kennt jetzt ja wirklich jeder. Er ist der teuerste Künstler der Welt, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall wurde jetzt zuletzt ein Werk für 20 Millionen versteigert. Also wirklich unvorstellbare Summen, die für seine abstrakten Bilder weggehen. Und über so einen teuren Künstler wird natürlich auch sehr viel geschrieben und berichtet. Und entsprechend, glaube ich, hat wirklich fast jeder und jede schon mal von ihm gehört. Und das ist immer so eine Abwägung, ob man sich jetzt Leute aussucht, die von denen vielleicht nicht so viel geredet und geschrieben wird. Versuche ich auch meistens. Aber bei Gerhard Richter mache ich eine Ausnahme, weil er mit seinem Schaffen mich persönlich tatsächlich stark berührt, auch wenn es absolut nicht originell ist, weil das für so viele, auch so viele Menschen zutrifft. Aber das heißt ja vielleicht auch einfach, dass er mit seiner Kunst was Tiefmenschliches trifft. Und ich glaube, das ist genau der Punkt bei Gerhard Richter. Also ausnahmsweise belohnt aus meiner Sicht der Kunstmarkt da mal den richtigen. Auf jeden Fall. Deshalb fand ich dann das doch interessant, seine Biografie zumindest mal mit reinzunehmen in den Podcast. Über die Bilder würde ich dann gar nicht mehr so viel sprechen, auch weil da nicht so viel bei rumkommt, wenn man die Bilder nicht auch sieht. Ich würde auf jeden Fall, wenn man sich für Kunst interessiert oder nachdem ich ein bisschen mehr über die Biografie erzählt habe, vielleicht auch für den Menschen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich eine der Ausstellungen anzuschauen. Also es laufen eigentlich jetzt fast jedes Jahr irgendwo Gerhard Richter Ausstellungen. Also man findet da eigentlich immer was. Außerdem gibt es die vielen Kirchenfenster, die er ja auch gestaltet hat, im Kölner Dom zum Beispiel. Das ist sehr beeindruckend. Das sind einfach nur, wer es noch nicht gesehen hat oder noch nicht davon gehört hat, das sind so quadratische Farbtafeln von gleicher Größe, die aber so angeordnet sind, dass es so wirkt, als hätte es einen Sinn. Auf jeden Fall ist die Ästhetik sehr stimmig und wenn das Licht da durch dieses Fenster kommt, das ist schon sehr interessant. Ist auch frei zugänglich, kostenlos, einfach in den Kölner Dom rein, wenn man zufällig mal da sein sollte und kann man sich das angucken. Ja, also deshalb würde ich halt über die Kunst selbst nicht so viel sprechen. Also jetzt erstmal zur Biografie dieses Menschen, Gerhard Richter. Der kleine Gerhard kommt 1932 in den turbulenten Zeiten der späten Weimarer Republik auf die Welt, die wir jetzt auch kennengelernt haben. Sein Vater ist Gymnasiallehrer und seine Mutter Hildegard ist Buchhändlerin. Und diese Hildegard ist eine sehr talentierte Klavierspielerin und außerdem begeisterte Leserin, also eine sehr gebildete und auch künstlerisch veranlagte Frau. Und bis zur Machtergreifung der Nazis hat diese Familie auch eigentlich ein ganz glückliches und auch wenig dramatisches Familienleben. Also Gerhard Richter selbst beschreibt die frühen Familienjahre später als, Zitat, einfach, anständig, geordnet. Mutter spielte Klavier und der Vater verdiente das Geld. Und dann fängt das ganze Unglück an. Der Vater muss als Lehrer in die NSDAP eintreten. Auch soweit ich das nachvollziehen kann, angesichts der Quellen und Gerd Richters Aussagen, nicht unbedingt auf eigenen Wunsch hin. Also er hat sich mit politischen Äußerungen zurückgehalten, aber war kein begeisterter Nazi. Ja, richtet sich aber nach dem Druck, als Lehrer einzutreten in die Partei und wird dann auch eingezogen Ende der 30er, als der Krieg anfängt und gerät in Kriegsgefangenschaft. Die Familie zieht außerdem in ein anderes Dorf, was für den kleinen Gerhard auch nicht so angenehm ist, weil er, Zitat, von Anfang an der Außenseiter war, was er vor allem auch darauf zurückführt, dass er den Dialekt nicht spricht. Und ja, entsprechend geht er nicht gern zur Schule, ist auch schlecht in der Schule, obwohl er als hochbegabt gilt und geht auch schließlich ab vom Gymnasium, um eine Handelsschule zu besuchen, wo er erstmal Stenografie, Buchführung und Russisch lernt. Es sind keine einfachen Jahre, also er ist alleine mit seiner Mutter, muss 1942 den Pimpfen beitreten, also der Nachwuchsorganisation der Hitlerjugend, ist aber zu jung, um im letzten Kriegsjahr noch in die Wehrmacht eingezogen zu werden. Natürlich ist Richter alt genug, um Erinnerungen an den Krieg zu haben, auch wenn er nicht alt genug ist, um alles zu verstehen. Also er erzählt später, wenn die Soldaten durch das Dorf zogen, ging ich dorthin und wollte auch dazugehören. Mit 12 ist man zu klein, um den ganzen ideologischen Hokuspokus zu begreifen. Und spielt halt dann mit seinen Freunden in den Schützengräben. Sie spielen Schießen mit irgendwelchen Gewehren, die da rumliegen. Und er sagt, ich war fasziniert, so wie alle Kinder oder alle Jungs. Und trotzdem wird er natürlich auch Zeuge, wie Dresden bombardiert wird, wie auch Vergewaltigungen und Plünderungen ganz am Ende des Krieges stattfinden, als die Russen einmarschieren. Außerdem erleidet die Familie Schicksalsschlag um Schicksalsschlag. Also die Brüder der Mutter, die beiden Onkel Rudi und Alfred, fallen beide an der Front. Und eine Tante, zu der Gerhard Richter eine sehr enge Beziehung hatte, Tante Marianne, nach der auch ein sehr berühmtes Bild von ihm benannt ist, leidet an einer Schizophrenie und fällt dem Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer. Starb in der Nervenheilanstalt, in der sie war, einen grausamen Tod durch Verhungern. Also ihr wurde einfach kein Essen mehr gegeben. Richter erinnert sich auch später an die Reaktion der Frauen in seiner Familie auf den Tod der beiden Brüder. Und zwar erinnert er sich, Zitat, mitnehmend war, wie die Brüder meiner Mutter gefallen waren. Der erste und dann der zweite, wie die Frauen schrien, das vergesse ich nie. Also der Krieg ist hart und am Ende des Krieges ist Richter gerade mal 13 Jahre alt. Ja, das Ganze hinterlässt natürlich Spuren in dem jungen Menschen. Der Vater kommt zurück und es funktioniert nicht mehr so richtig. Also der Vater ist in Kriegsgefangenschaft geraten während des Krieges und ist seiner Familie entfremdet. Also Richter erinnert sich, Zitat, und danach war ich ihm oder wir, die Familie, so entwöhnt, dass wir gar nichts Richtiges miteinander anfangen konnten. Kein Einzelfall war das. Und zu diesem Problem der Entfremdung von der eigenen Familie kommt auch noch, dass dem Vater jetzt zum Verhängnis wird, dass er vor dem Krieg in die Partei eingetreten ist, weil er damit dann erhebliche Probleme damit hat, wieder eine Anstellung als Lehrer zu finden. Anders als für seinen Vater läuft es für Richter eigentlich ganz gut nach dem Krieg. Er fängt an zu malen, macht ein Praktikum am Theater als Bühnenbildner und schafft es dann auch über Umwege, an der Dresdner Hochschule für bildende Künste angenommen zu werden. Verliebt sich auch in die Tochter eines Arztes in Dresden und heiratet sie 1957. Ja, auf jeden Fall sind das ganz schöne Jahre da an der Kunstakademie, auch wenn er sagt, dass sie immer über die Trümmer des zerstörten Dresdens steigen mussten auf dem Weg zur Akademie. Und auf jeden Fall ist das Problem aber künstlerisch, auch wenn er ansonsten in der jungen DDR noch nicht so, also eigentlich gar keine Probleme hat und vielmehr ein einigermaßen anerkannter Wandmaler ist, stößt er künstlerisch an seine Grenzen, weil die künstlerischen Möglichkeiten sehr begrenzt bleiben. Also er malt sozialistischen Realismus und er sagt über dieses Dilemma später, mir ging es ja zum Schluss relativ gut in der DDR. Mit der Berufsbezeichnung Wandmaler war ich nicht so den Formalismusvorwürfen ausgesetzt wie die Tafelmaler.
Aber das war eine unbefriedigende Aussicht, vor allem deshalb, weil die Bilder, die ich wie gewohnt nebenher machte und die ja mein eigentliches Anliegen waren, immer schlechter wurden, unfreier und unechter. Deshalb entschließt er sich zur Flucht und das macht er auch ganz geschickt, reist in die Sowjetunion alleine, lässt einen Koffer in Tempelhof, hat also buchstäblich noch einen Koffer in Berlin, geht seine Frau abholen in Dresden und dann wandern sie wirklich mit diesem Koffer in die S-Bahn, lassen sich rüberfahren nach West-Berlin und es ist erledigt. Von Berlin aus fahren sie dann nach Düsseldorf. Richter möchte sich dort in der Kunstakademie bewerben, das klappt auch, er wird angenommen. Und hier malt er dann auch die berühmten Fotobilder. Die sind vor allem bekannt dafür, dass es mit Öl abgemalte Fotos sind, die hinterher verwischt werden. Und das ist für Richter ein persönlicher Durchbruch. Also er sagt später: Als ich die ersten Fotos abmalte, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, etwas Besonderes und vor allem etwas Eigenes zu machen. Im damaligen Jargon hieß das auch etwas Radikales. Und die, die das sahen, hatten plötzlich keine Argumente mehr. Außer dem einen natürlich, dass das nun so auch nicht geht. Überhaupt keine Regeln beachten und einfach nur ein Foto abmalen. Die Geschichte zeigt letztlich, dass das auf jeden Fall so ging. Und er hat dann auch bald darauf seine erste professionelle Ausstellung zusammen mit einem Freund, den er noch aus Dresden kannte, der auch rübergemacht hatte. Und was auch sehr aufsehenerregend war, war, dass er im Anschluss an die Ausstellung seine dort gezeigten Arbeiten verbrannt hat. Sowieso dieser Kuttner, wie der Freund hieß, oder auch andere Künstler, die er an der Akademie kennenlernt, Konrad Lüg, der sich später Konrad Fischer genannt hat, Sigmar Polke, Blinky Palermo, also Menschen, die alle später ziemlich berühmte Künstler werden sollten. Das werden seine Freunde und auch seine Gruppe für künstlerischen Austausch. Also er erzählt darüber später: Kontakt mit gleichdenkenden Malern, eine Gruppe, ist für mich sehr wichtig. Es kommt nichts von alleine. Wir haben zum Teil unsere Ideen im Gespräch entwickelt. Eine Isolation auf dem Dorf wäre zum Beispiel nichts für mich. Man ist von seiner Umwelt abhängig. In diesem Sinn ist der Austausch mit anderen Künstlern, speziell die Zusammenarbeit mit Lüg und Polke, für mich wichtig und Teil der Informationen, die ich brauche. Und mit diesen Freunden veranstaltet er auch noch eine weitere Ausstellung mit der Fragestellung Pop Art, imperialistischer Realismus, Antikunst, Nouveau Realisme, Neo-Dada. Also es ist eine Auseinandersetzung mit Traditionen und auch ein Brechen damit. Und Richter beschreibt das Projekt als die erste Ausstellung der deutschen Pop Art und prägt dabei den Begriff kapitalistischer Realismus. Und was sich daran ablesen lässt, ist, dass er weder mit den künstlerischen Traditionen des Sozialismus noch mit den künstlerischen Ansätzen, die zu dieser Zeit im Westen kursieren, 100% warm wird. Also er sagt diesbezüglich: Ich suchte immer nach einem möglichen dritten Weg, wo der östliche Realismus und der westliche Modernismus irgendwie zu einem neuen und irgendwie erlösenden Gebilde werden. Außerdem lag es mir auch nie, im Untergrund zu arbeiten. Unerkannt und isoliert trotzen, das war nicht meine Sache. Also da geht es auch nicht um Politik. Ich glaube, es geht die ganze Zeit darum, seinen eigenen Weg zu finden und es fertigzubringen, was, wie er es häufiger bezeichnet hat, Brauchbares zu schaffen. Und das Ganze hat auch teilweise was Religiöses, ohne dass er gläubig gewesen wäre. Also er war Atheist sogar, aber war doch auf der Suche nach Transzendenz. So würde ich es wahrscheinlich am ehesten beschreiben. Sowieso, glaube ich, muss man da auch gar nicht so nach Worten ringen. Das steckt, glaube ich, auch noch eher in den Bildern. Und ich wollte ja eben nicht so sehr in tatsächlich die künstlerische Auseinandersetzung einsteigen, weil es dazu halt auch wirklich genug andere Quellen gibt. Nicht, weil es uninteressant ist, sondern weil man das hier nicht nochmal doppelt erzählen muss. Und was sich aber in diesem Ringen um einen Mittelweg natürlich sicherlich zeigt, ist auch das Zerrissensein zwischen der Prägung, die ja immerhin 30 Jahre seines Lebens ausgemacht haben. Also ein gutes Zehntel seines heute gelebten Lebens hat er in Nazi-Deutschland verbracht. Dann hat er ungefähr 20% in der DDR verbracht und den Rest dann in der Bundesrepublik, wie sie sich bis jetzt entwickelt hat. Und natürlich gab es auch Traumata, also vor allem
der Tod von Marianne, die Bombardierung von Dresden, sicherlich auch das Zerbrechen der Ehe mit Emma. Also die Ehe hält nicht. Er hat danach noch mal eine lange Beziehung mit Isa Genzken, einer Künstlerin, die auch nicht so ganz glücklich endet. Zumindest nicht für Isa Genzken, wie sie später auch noch mal sagen wird. Und ist jetzt auch mit einer wesentlich jüngeren Frau zusammen, auch einer Malerin. Hat auch mehrere Kinder bekommen mit den jeweiligen Partnerinnen und lebt heute auch ziemlich bescheiden und zurückgezogen in Köln. So wie jeder Mensch hat er sowohl die historischen Brüche als auch die persönlichen kleinen Brüche in sich drin. Es gibt auch eine Doku, von der ich nicht weiß, ob sie jetzt gerade zu sehen ist. Ich hatte sie vor kurzem nochmal bei Amazon Prime gesehen. Auf jeden Fall wird er da in seinem Atelier begleitet. Da ist er, glaube ich, auch schon 70 oder so. Und was ich sehr beeindruckend daran fand, war, wie er wirklich kämpft mit jedem Werk. Also es ist wirklich so ein, wie so ein biblischer oder so sagenhafter Kampf des kleinen Menschen gegen einen Drachen oder so eine übermächtige Gewalt. Also so sieht es aus, wenn man Richter da mit seinem Werk hadern sieht. Und er hat auch eine kleine Krise zwischendurch und sitzt dann auf den Stufen vor seinem Haus. Und was man in dem Moment merkt und was mich, glaube ich, auch dann so nachhaltig berührt hat und ihn in meiner Vorstellung auch zu was ganz anderem nochmal gemacht hat als jetzt diesen Künstler, von dem immer im ersten Satz, wenn man von ihm redet, darüber gesprochen wird, wie viel Geld jetzt seine Werke einbringen. Also was mich wirklich beeindruckt hat, war halt dieser Moment, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber sinngemäß hat er darüber geredet, so ein Gefühl der Ohnmacht zu empfinden, wie das Schlimmste ist. Also das Gefühl, halt nicht zu Rande zu kommen mit dem, was er gerade malt. Das ist jetzt natürlich was sehr Spezifisches. Das kennt man wahrscheinlich nur, wenn man auch künstlerisch tätig ist. Aber was glaube ich, abgesehen vom Künstlerischen da so allgemein menschlich ist, ist dieses blanke Gefühl der Ohnmacht, was mehr gefürchtet wird als alles andere. Und ich glaube speziell die Menschen, die die Ereignisse des 20. und ja leider jetzt auch bis in die Gegenwart reichenden zerstörerischen Jahrhunderts mitbekommen haben. Ich glaube, da ist dieses Ohnmächtige, dieses Brüchige, psychologisch würde man es wahrscheinlich Traumatische nennen, natürlich mit drin. Und das hat man in dem Moment ganz stark aufscheinen sehen. Und natürlich auch, dass die Kunst, der Kampf mit der Kunst und der Kampf durch die Kunst natürlich auch ein Kampf ums Überleben ist. Dabei würde ich es dann auch belassen, was die Biografie Richters angeht. Ich packe ein paar Links in die Shownotes, von denen aus man nochmal weiter in sein Werk schauen kann. Und ja, es gibt sehr viel Material. Also wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, die Beschäftigung mit diesem Menschen lohnt sich auf jeden Fall. Abschließen würde ich heute auch noch mit einem Zitat von ihm. Ich weiß nicht, ob ich es persönlich hundertprozentig unterschreiben würde, aber darauf kommt es ja auch gar nicht an beim Abschlusszitat, sondern es ist auf jeden Fall was zum Nachdenken. Wie fast immer verabschiede ich mich auch gleich schon mal, bevor ich das Zitat vorlese und hoffe, die Folge hat euch was gegeben, irgendwas zum Nachdenken oder was zum Lernen, was oder auch einfach Spaß gemacht. Wie gesagt, über Anregungen freue ich mich und ich wünsche euch eine gute Zeit, egal wann und wo ihr das jetzt gerade hört. Bis zum nächsten Mal. Die Fähigkeit zu glauben ist unsere erheblichste Eigenschaft und sie wird nur durch die Kunst angemessen verwirklicht. Wenn wir dagegen unser Glaubensbedürfnis in einer Ideologie stillen, richten wir nur Unheil an. Gerd Richter.
More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.